Loke, CEO und Gründer vom Bioprinting-Startup Cellbricks. Cellbricks ist ein Spin-off der TU Berlin und startete ursprünglich mit Lutz Promotion, die in der Gründung des Startups gipfelte. Zusammen mit seinem Team hat er einen speziellen Drucker und ein zugehöriges Verfahren entwickelt, um 3D-Druck mit lebendem Material zu ermöglichen. Eine Zukunftstechnologie, die es eines Tages ermöglichen könnte, funktionsfähige menschliche Organe zu drucken und zu transplantieren. Im Podcast erzählt er uns, was heute schon mit der Technologie möglich ist, wieso sie nicht nur gesunde, sondern auch kranke Zellen nachbilden, wie die Entwicklung der heutigen Modelle funktioniert und wieso der Investitionsmarkt für Deep Tech Startups bisher noch recht klein ist.
Hi Lutz!
Hi!
Ja, ich freue mich, nach der langen Corona-Pause sitzen wir uns gerade face-to-face wirklich richtig gegenüber in unserem Studio. Und wir haben auch einen Schallschutz hier angebracht. Ich hoffe, man hört es jetzt in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass ich dich heute ausfragen kann.
Ich freue mich über die Einladung. Ja, vielen Dank.
Gerne. Zu einem super spannenden Thema, wie ich finde. Und zwar beschäftigst du dich mit 3D-Druck. Wir hatten das Thema in einer der letzten Folgen. Da ging es um Prothetik. Bei dir geht es aber nicht um totes Gewebe sozusagen, sondern um reale Zellen, die ihr 3D druckt und ihr wollt potenziell Organe drucken. Vielleicht kannst du mal kurz dich vorstellen und dann erzählen, ja, was du mit Cellbricks genau machst.
Gerne. Ich bin Lutz, ich bin der Gründer von Cellbricks. Cellbricks ist ein Spin-off von der TU Berlin. Das Ganze hat angefangen im Bereich für medizinische Biotechnologie und Tissue Engineering. Das ist so ein neudeutscher Begriff für, wir versuchen Gewebe nachzubauen oder das menschliche lebende Gewebe nachzubauen. Und Cellbricks Kerntechnologie ist Bioprinting. Das ist 3D-Druck, aber mit lebendem Material. Es gibt so eine große Diskussion, wie man Bioprinting jetzt genau definiert. Da haben sich alle Experten noch nicht so drauf geeinigt. Ich frame das einfach mal so, wir haben 3D-Druck und statt Plastik arbeiten wir mit Biopolymeren und mit lebenden Zellen. Und das Ganze kombinieren wir und drucken wir zusammen, sodass am Ende faktisch komplexe Architekturen bauen können, die ähnlich oder genauso im Idealfall funktionieren sollen wie ein menschliches Organ.
Und was ist dein persönlicher Hintergrund?
Ich habe Pharmazie und ein MBA gemacht und bin dann über sehr viele Umwege ins Tissue Engineering gerutscht und habe dann an der TU Berlin meine Promotion abgeleistet. Das heißt abgeleistet, ich durfte meine Promotion dann machen. Und Cellbricks ist faktisch meine Promotion, die so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, aber auf eine gute Art und Weise.
Weil das ja ein Thema ist, was wir, glaube ich, seit 20 Jahren schon immer in irgendwelchen Zukunftsszenarien lesen können, dass man irgendwann Teile des menschlichen Körpers ja ersetzen kann und auch drucken kann.
Ja.
Und das ist ja eine sehr große Vision.
Ja, das Ding ist, dass wenn du Bioprinting sagst, dann geht im Kopf automatisch irgendeine Science-Fiction-Film-Szene los. Es kann sein, das fünfte Element, wo der Hauptcharakter aus einer Hand nachgebaut wird, oder Alien Covenant, wo The All-New Walter faktisch neu gebaut wird. Das sind so Szenen, die unsere Vorstellung oder die allgemeine Vorstellung von was ist Bioprinting bestimmt. So möchte ich, dass es mal irgendwann ist, aber so ist es jetzt gerade noch nicht. Das heißt, ich muss auch immer so ein bisschen Expectation Management machen und sagen, nur weil es jetzt diese Technologie gibt, können wir nicht sofort in ein paar Millionen Jahre Evolution aufholen. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall in den nächsten 10, 20 Jahren locker in den medizinischen Kanon übergehen wird, dass wir bestimmte, in Anführungszeichen, Ersatzteile des Körpers nachbauen können. Und das Ganze sollte auch nicht so ein Frankenstein-artiges Szenario sein. Also dass es nicht irgendwie, wir sitzen da nicht irgendwie in einem Keller und spielen auf unserer Orgel und im Hintergrund zucken die Blitze und wir lachen hysterisch, sondern das muss ich versuche das auf einer sehr klinischen, naturwissenschaftlichen Art und Weise zu beschreiben, dass das so, also es wird sehr normal sein, dass das so passieren wird und es wird nichts Verrücktes oder Experimentierartiges haben. Ja. Das versuche ich immer mitzugeben.
Und ihr bietet ja heute schon Produkte an.
Genau.
Was machen die genau oder was können die genau?
Weil ich noch keinen einfach mal bildlich gesprochen, ich kann noch keine komplette Leber bauen oder ich kann noch kein komplettes Herz bauen. Aber ich kann schon kleine Schnipsel bauen, die eine Funktion haben, die den Körper nachbaut. Wir haben zum Beispiel schon veröffentlicht, wir haben kleine Lebern gebaut und da konnten wir faktisch zeigen, im Vergleich zur Petrischale ist das 3D-gedruckte Mini-Leberstückchen von uns deutlich besser als die Petrischale. Das heißt, ich kann etwas bauen, was viel näher ist als Modell am menschlichen Körper als die Petrischale. So. Okay. Und in diesem Fall, wenn du das so bauen kannst, dann eignete sich das zum Beispiel rein für Forschungsvorhaben, wenn du bestimmte neue Arzneimittel entwickeln willst, wenn du an Leber forscht und da einfach versuchen willst, herauszufinden, wie funktioniert das Ganze, dann kannst du natürlich nicht sofort am Menschen experimentieren, sondern du brauchst irgendwie eine Art menschliches Modell. Das waren bis jetzt immer Tierversuche oder die Petrischale. Das hat aber extreme Limits, von daher ist es halt spannend, wenn du ein Modell hast, was menschlich ähnlicher ist als der bisherige Goldstandard.
Das heißt, ihr könnt die Zellen 3D drucken.
Genau.
Und diese Zellen können dann wiederum benutzt werden in der Forschung, um zu testen, wie dieses Zellgewebe auf bestimmte Medikationen reagiert.
Genau.
Im Laborversuch.
Genau.
Und das ist das, was ihr heute auch schon vertreibt. Also diese Zellen für die Forschung.
Die Modelle,
faktisch. Die Modelle. Und wer sind da? Die Modelle heißt, die Intelligenz, wie man das druckt, und die Anwender drucken es dann selber, oder druckt ihr das schon und liefert dann das fertige Produkt?
Letzteres,
okay.
Das ist faktisch unsere Kernkompetenz. Wir wissen, wie wir mit mehreren unterschiedlichen Zelltypen parallel arbeiten können, um die diskret voneinander abgegrenzt zu so einem Organmodell bauen zu können.
Mhm.
Das heißt, unser eigentlicher USP ist, mit mehreren Polymeren und Zelltypen während eines Druckvorgangs arbeiten zu können. Weil wir bestehen ja nicht aus einem Zelltyp, sondern aus ganz vielen. Das heißt, du musst sie irgendwie kombinieren können, ohne dass sie sich wild vermischen. Das heißt, du kannst nicht irgendwie so eine Ursuppe da reinschmeißen und drucken, sondern du musst sie halt diskret voneinander positionieren, weil nur manche Abstände oder Grenzen erst die Funktion des Organs erzeugen.
Ja, ich finde es total abgefahren. Wie kann man sich das genau vorstellen? Also was kommt da rein in den Drucker und was passiert dann in dem Drucker und was kommt am Ende raus?
Der Ablauf von so einem Druckvorgang, wenn du dir das theoretisch vorstellen kannst, läuft das folgendermaßen, dass du an den Rechner gehst und du baust dir erstmal ein CAD-Modell. Das heißt, Computer-Aided
Design. Wie wenn du ein Haus baust.
Genau, exakt. Das heißt, du gehst als Architekt an den Rechner und überlegst dir, ich möchte eine Leber aufbauen, wie ist denn die kleinste Funktion meiner Leber? Das heißt, du guckst im Anatomieatlas, du redest mit Ärzten, du informierst dich, du guckst dir, besorgst dich vielleicht auch Organschnitte zum Beispiel, guckst sie unter dem Mikroskop an, untersuchst die kleinste funktionelle Einheit, guckst, wie die aussieht und baust dir daraus ein Modell. Und also ein digitales Modell, quasi eine digitale Landkarte für den Drucker. Dann musst du gucken, welche Zelltypen brauche ich dafür. Es ist nicht nur ein Zell, nicht der Leberzelltyp, sondern es gibt ganz viele Leberzelltypen. So. Die musst du dir alle unterschiedlich besorgen und vermehren. Das heißt,
es gibt dann sozusagen eine Ausgangszelle, die ihr schon einkauft, das ist euer Rohmaterial.
Genau, du besorgst das Rohmaterial und das musst du vervielfältigen. Das Schöne ist...
Darf ich nochmal einhaken? Woher kommt denn dieses Rohmaterial?
Kannst du kaufen. Okay. Also es gibt
sogenannte... Ist es künstlich hergestellt oder?
Nee, also es gibt Zellbanken, die wie normale Banken statt Geld kannst du bei den Zellen kaufen. Also die spezialisieren sich darauf, mit Kooperationspartnern, Krankenhäusern etc. weltweit diese Zellen zu besorgen, vorzuhalten. Dann kann ich zu denen hingehen und sagen, ich hätte gerne das. Teilweise kooperieren wir auch mit unseren Partnern. Die haben manche Zellen schon vorrätig oder besorgen die dann und dann kann ich sie verwenden. So.
Genau. Dann vermehrt ihr die.
Genau.
Und dann?
Dann muss ich noch das oder die Biopolymere bereitstellen, mit denen ich das Ganze drucken möchte. Das heißt, dein Organ, das du bauen möchtest, das besteht nicht nur aus Zellen, sondern das ist faktisch zusammengeklebt. Dieses zusammengeklebte Material ist die sogenannte extrazelluläre Matrix. So, das ist das schlaue Wort für der Klebstoff, der die Zellen zusammenhält in deinem Körper. Das ist zum Beispiel, warum in allen Hautcremes irgendwas mit Kollagen oder Hyaluronsäure gesagt wird, weil die Matrix in deinem Gesicht, warum du Falten kriegst, ist, weil diese extrazelluläre Matrix in deinem Gesicht verschwindet oder schlaffer wird. Und darum sagt zum Beispiel die Kosmetikindustrie, hey, du kannst dir diese extrazelluläre Matrix auf deine Haut schmieren und durch magische Kräfte wird dieses Material aus der Creme wieder Eingang in deine...
Wo wir alle wissen, dass das natürlich nicht stimmt, aber bei euch... hat es dann wirklich einen Nutzen, kann genau, man sagen.
Genau.
Ja, okay. Genau. Das heißt, ihr gebt dann die Zutaten in den 3D-Druck.
Genau.
Also im Prinzip die Zelltypen, dann die Polymere, die Zellen genau, dann zusammenkleben und genau, dann wird nach dem CAD-Modell das gedruckt, was ihr euch vorher überlegt
genau,
habt.
Genau, dann das ist faktisch der kürzeste Schritt. Normalerweise, wenn ich mich mit über das Thema Bioprinting austausche und über den Prozess als solches, dann denken immer alle, das Drucken, wie lange dauert das denn? So, das geht wahnsinnig schnell. Das ist eine halbe Stunde, dann bist du fertig mit dem Ganzen. Aber diese Vorbereitung, das Rüsten, das Modell bauen, die Zellen besorgen, die Polymere bereithalten, das ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. So, das dauert am längsten. Dieses Drucken ist der kleinste Bruchteil. Und danach musst du halt weiter kultivieren. Also danach bist du normalerweise nicht fertig.
Mhm.
Sondern du packst das Ganze in den Brutschrank und beobachtest das dann, weil du möchtest, dass die Zellen weiterleben, dass die ihre Matrix verändern. Weil im Idealfall haben wir nur einen Startpunkt gedruckt und danach maturiert das Gewebe. Also das verändert sich, das reift auf eine Art und Weise. Und das willst du ja auch noch weiter beobachten. Das heißt, dieses Drucken ist nur ein winziger kleiner Punkt in diesem ganzen Prozess.
Und dieser Prozess ist das, was ihr letztendlich anbietet. Also entwickelt ihr wirklich Drucker?
Den Drucker haben wir auch selber entwickelt.
Okay, also quasi den habt ihr auch selbst gebaut.
Genau. Der Drucker ist faktisch unser patentgeschütztes Secret Source Ding. Also jetzt ist natürlich völlig übertrieben, aber der Drucker ist faktisch so die technische Grundlage, die wir haben, dass ich dachte eigentlich ursprünglich immer so, kleiner Exkurs im klassischen Startup-Pivot, ich dachte eigentlich, wenn wir den Drucker zu bauen, wird das Schwierigste. Wenn wir den Drucker haben, dann läuft alles wie auf Schienen. Aber den Drucker haben wir relativ schnell gebaut, dass du ein komplexes, dreidimensionales, lebendes Gerüst bauen kannst, was auch ähnlich wie im Menschen funktionieren soll. Das ist die eigentliche Schwierigkeit.
Also die Intelligenz steckt in dem Prozess.
Genau.
Das heißt, man könnte sich vorstellen, irgendwann Drucker zu haben, die auf eine riesige Datenbank zugreifen von lauter Prozessen und Cut-Anleitungen, also für verschiedene Bauteile, verschiedenster, ja, lebendiger
genau,
ja, Elemente. Und dann kann man im Prinzip, wenn man also einen so einen Drucker hat, in einer Klinik,
genau,
könnte man theoretisch diesem Drucker dann alles drucken, wenn,
genau,
ne, wenn diese Informationen zur Verfügung stehen.
Genau.
Wie sieht das aus als Geschäftsmodell? Also kann man sich solche Prozesse patentieren lassen oder wie?
Ja, du kannst Prozesse patentieren lassen.
Das geht.
Und
das habt ihr auch? Habt ihr Patente?
Ja, wir haben Patente auf den Drucker und den Prozess und auch auf einzelne Produkte, die wir anbieten.
Und wie ist das? Moment, seid ihr ja sehr nah an der Charité,
genau,
die ja auch sehr forschungsstark sind.
Genau, das ist super für uns.
Und genau, da erfahrt ihr dann direkt, was die für einen Demand haben, was die für Bedarfe haben.
Genau.
Und könnt dann entsprechend entwickeln.
Genau. Wir kooperieren mit einzelnen Arbeitsgruppen von der Charité auf unterschiedlichen Gebieten. Das kann zum Beispiel die Onkologie sein. Die interessiert sich dann eher nicht für gesundes Gewebe, sondern die möchte eher Tumorgewebe haben. Das heißt, im Moment, bis Stand jetzt, haben wir uns ja immer nur über gesundes Gewebe unterhalten. Es kann natürlich auch spannend sein, dass du immer die gleiche Krankheit reproduziert haben möchtest, um zum Beispiel dein neues Krebstherapeutikum zu testen.
So, das ja, heißt, ideal. Ich, stimmt.
Genau.
Weil das ja enorm schwierig ist.
Genau. Und du hast ja quasi nur lebende Patienten und an denen möchtest du ja nicht experimentieren. Das heißt, idealerweise kannst du, ist es für die Pharmaindustrie fast spannender, wenn du Krankheitsmodelle baust, um da Pharmaforschung zu beschleunigen. Das heißt, die Charité interessiert sich für bestimmte Tumormodelle. Eine sogenannte KT-Zell, oder die entwickelt KT-Zelltherapien. Das ist faktisch ein schlaues Immunsystem, das Tumore erkennt. Weil normalerweise der Krebs überlebt faktisch, weil er sich in deinem Körper verstecken kann. Das Immunsystem erkennt nicht, dass das Gewebe krank ist. Und diese KT-Zellen sind faktisch T-Zellen auf Steroiden, die es schaffen, diesen Tumor wieder anzugreifen.
Mhm.
Aber die müssen halt unterschiedlich trainiert werden. Es gibt nicht nur diese eine Zelle, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche T-Zellen oder KT-Zellen. Und dann trainieren die faktisch mit dem Tumormodell, welche KT-Zelltherapie ist am besten für diesen Tumor.
Und das kann man unterstützen?
Genau. Wir bauen den immer das gleiche Tumormodell mit immer der gleichen Zellzahl, mit immer der gleichen Form, dass halt die Vergleiche in den einzelnen Experimenten reproduzierbar sind. Das ist so der Clou dahinter. Es ist immer gleich und reproduzierbar und du kannst in High Throughput machen, was auch immer wichtig ist.
Ein was?
High Throughput, dass du das Ganze in einem sehr hohen Maßstab machen kannst, damit du nicht immer nur n gleich 3 hast, also 3 Experimente nebeneinander, die du vergleichst, sondern dass du 100 Experimente parallel nebeneinander hast, weil du eine viel höhere Vergleichbarkeit hast und eine bessere statistische Signifikanz, damit du zu der Aufsichtsbehörde gehen kannst und sagen kannst, guck mal, das ist nicht nur irgendwie ein theoretischer Ausreißer, weil ich einen guten Tag hatte oder gut pipettiert habe, sondern das haben wir so häufig getestet, das kann nicht mehr sein, dass der menschliche Fehler hier drin verschwindend gering ist.
Das heißt, ihr seid auch wirklich mit dem Produkt ein Beschleuniger der Forschung, kann man sagen. Also richtig... Genau. Ein richtig krasser Beschleuniger. Nicht nur so, sondern wirklich, weil Medikamentenforschung dauert ja teilweise Jahre und es ist extrem, also man muss extrem viele Hürden nehmen, bis man überhaupt dahin kommt, an Menschen testen zu können.
Genau.
Und letztendlich könnt ihr helfen, dass das extrem beschleunigt wird, vielleicht über Jahre.
Genau.
Weil diese ganzen Innovationen, die theoretisch im Moment ja alle möglich sind, die irgendwo im Prozess hängen, die sollen uns ja bald zugutekommen.
Genau. Und idealerweise
ja. Ja, weil ihr habt ja eure Vision formuliert und die sagt erstmal nicht, dass ihr Organe drucken wollt, sodass, um das jetzt witzig zu sagen, dass man zukünftig ganz viel Alkohol trinken kann, um mit 60 eine neue Leber zu gönnen.
Genau, das ist nicht der Sinn
des Ganzen. Das ist nicht der Sinn des Ganzen, sondern eure Vision ist, dass ihr Forschung unterstützt erstmal.
Genau. Dieser Weg, dass man irgendwann Sachen nachbauen kann und in den Körper implantieren kann, das wird in mehreren Stufen stattfinden. Das ist nicht von jetzt auf. Also
na,
man kann natürlich diesen Shortcut versuchen und sofort ein Organ zu bauen, aber idealerweise haben wir jetzt erstmal die Lernkurve, dass wir sagen, okay, wir bauen jetzt erstmal diese Schnipsel für die Pharmaforschung und dann gibt es ein Feedback und ein Hin und Her, ein Iterationsrunden. Und ich verstehe, wie weit ich mit meinem Schnipsel da überhaupt bin. Und dann geht das weiter auf die Ebene der Medizinprodukte und dann irgendwann auf die Ebene der ATMPs, also Advanced Medicinal Therapeutic Product auf Neudeutsch. Das heißt, dieses Verballhornte, dieses Wort sagt quasi nur aus, es wird wie ein Arzneimittel reguliert, aber wir wissen nicht genau, was es ist. Darum nennen wir es Advanced Therapeutic Medicinal Product. So, in diese Kategorie möchte ich natürlich irgendwann vorstoßen. Das dauert aber eine gewisse Zeit. Es braucht eine Menge Geld, es braucht eine Menge Mut auch von außen und Early Adopter, die da mitmachen. Und wir müssen auch ein gewisses Confidence-Building machen, dass wir den Leuten zeigen, hey, wir sind jetzt nicht einfach nur das Startup mit der flashy Präsentation und der Vision, sondern wir müssen das mit handfesten Daten unterfüttern.
Genau, du hast gerade eingangs gesagt, du bist nicht so der Typ, der sich irgendwie vorne hinstellt und dann Sachen erzählt, die es noch gar nicht gibt. Das finde ich halt so sehr spannend, weil das gibt es ja im Bereich der Medizin sehr viel. Also es gab schon, es gab wahrscheinlich schon 5-mal irgendwelche Staatspräsidenten oder 50-mal, die gesagt haben, in 3 Jahren werden wir Krebs heilen. Und, und es gab irgendwie diese Diskussion um diese Google-Kontaktlinse, die angeblich fortlaufend deinen Blutzuckerwert misst und all diese Dinge, die da aber nie kamen.
Ja.
Weil doch, und ich weiß das, ich habe selber schon mit einem Team ein Medizinprodukt zugelassen, dass der Teufel extrem im Detail steckt und dass man bei solchen neuen Themen auch manchmal wirklich an das System ran muss. Weil wie du sagst, das System weiß gar nicht, was das ist. Also es gibt die Medikamentenzulassung, aber was ist denn so etwas, so ein Stück, meinetwegen gesunde Haut, was irgendwie jemandem transplantiert wird, was aber künstlich hergestellt ist. Wie gehst du damit um? Ihr seid ja relativ klein und du bist jetzt nicht mit 5 Lobbyleuten irgendwie am Bundesgesundheitsministerium dran, stelle ich mir vor.
Genau.
Wie gehst du mit sowas um und wie versuchst du da auch ein Agenda-Setting zu machen?
Ja, also das Ding ist, ja, ich muss das machen. Das heißt, das, was ich jetzt hier gerade mit dir mache, das ist super für das ganze Thema.
Also einfach drüber sprechen,
ich muss darüber
erklären und so, okay.
Mit Leuten darüber sprechen, das Thema nach vorne bringen, aber auf eine wissenschaftliche Art und Weise, dass einfach bei uns allen schon mal so ein bisschen das Rattern und das Denken anfängt, Wie gehen wir damit um, wenn das wirklich soweit da ist? Nicht, dass wir irgendwie überrannt werden mit hoppla, jetzt ist die Digitalisierung auf einmal da, wie gehen wir denn jetzt damit um, sondern idealerweise sprechen wir schon mal vorher darüber, dass es in diesem Bereich gehen wird, dass da eine Neuerung passieren wird, dass wir uns da anpassen müssen. So, ich glaube, dass unsere jüngere Generation damit überhaupt kein Problem haben, dass die aufzufassen, zu sagen, hey, wir werden irgendwas drucken und es wird implantiert werden. Ich glaube, dass das vernünftig, dass es passt, wenn wir genügend darüber reden und genügend einfach diese Awareness dafür schaffen. Erzeugen.
Ja, weil die Frage ist natürlich auch, also das ist jetzt nicht sozusagen eure Aufgabe, aber als Startup, aber es ist natürlich in einem größeren Kontext zu betrachten, weil wir schon in ethische Fragen laufen, die auch beschreiben, wie wir als Gesellschaft eigentlich leben wollen. Also wollen wir irgendwann, dass man ein Patent auf ein menschliches Organ hat, was dann sozusagen ja nur gegen viel, viel Geld vielleicht zur Verfügung steht und so. Solche Fragen. Beschäftigt dich sowas auch? Wenig, wahrscheinlich.
Ich versuche das auf jeden Fall anzusprechen und zu sagen, wie wird das funktionieren, wenn wir auf einmal 5 bis 10 Jahre mehr Lebenserwartung aus unserem Körper rausholen. So, das Gesundheitssystem ist eher darauf angelegt, ich weiß nicht genau, was diese Quote ist, dass wir noch 6 bis 10 Jahre noch haben nach der Rente, aber dann sollten wir eigentlich im Normalfall besser sterben, weil sonst das Rentensystem zu stark belastet wird. Jetzt werden wir alle immer älter und immer älter. So, das heißt, dieses Solidaritätssystem kann irgendwann, dieses Gefüge kann irgendwann stark leiden, wenn wir alles fitte, gesunde 100-Jährige werden. So, das wird dann anders sein. Plus, je älter wir werden, desto größer wird unser ökologischer Fußabdruck auf eine Art und Weise. Das heißt, wir müssen auch irgendwie einen Weg dafür finden, wie wir mit unseren Ressourcen und mit unserem Leben da vernünftig mit umgehen. So, das muss halt vorher diskutiert werden oder sollte halt vorher schon irgendwie eine Entscheidung da sein, wie geht man damit um und wie wird das Ganze auch distributiert. Natürlich möchte ich nicht, dass ich eine neue Technologie entwickle und die bekommt so einen Touch, so damit können sich nur die obersten 0,1% ihr Leben verändern und alle anderen können dabei lustig zugucken, und weil sie es nicht leisten können, das ist auch falsch. So, ich möchte nicht, dass ich irgendwas entwickle, was irgendwann zu dieses Geschmäckle hat, weil dann ist diese Technologie faktisch tot, auf eine Art und Weise. Dann ist das etwas, was moralisch sehr stark behaftet ist. Das heißt, ich möchte nicht, dass es in diese Richtung abdriftet. Idealerweise, mein Gehirn ist zu klein, um da jetzt sofort eine Lösung für parat zu haben.
Ja, so,
aber gesellschaftspolitisch gibt es genügend schlaue Leute, die sich jeden Tag mit solchen Themen beschäftigen, die auch eine Meinung dazu haben, wie man das vernünftig steuern kann.
Ja, absolut. Ja, ich hoffe das auch, weil ich glaube, deswegen mache ich auch unter anderem diesen Podcast, weil ich glaube, dass es extrem viele schlaue Leute gibt in Deutschland, die sich extrem viele schlaue Dinge überlegen. Aber dass wir eine Diskussion darüber brauchen, was eigentlich unsere Vision für die Zukunft ist. Weil als du eben erzählt hast, was ihr macht, wie ihr das baut, kommt bei mir die ganze Zeit so einer meiner Lieblingsfilme, als ich noch klein war, in den 90ern. Kennst du noch den Film von Ghost in the Shell?
Ja, aber die Comic-Variante.
Die Comic-Variante, genau. Das ist auch ein Manga,
genau.
Der in den 90ern,
genau.
Also ein Anime.
Genau.
Und da geht es tatsächlich auch um eine 3D-gedruckte Person, die dann eine künstliche Intelligenz eigentlich ist, die aber ein Bewusstsein entwickelt, ein eigenständiges. Mhm. Und das ist ja auch alles sozusagen, euer Produkt ist ja auch sozusagen, ebnet den Weg in diese Richtung. Gleichzeitig ist es natürlich noch ein extrem langer Weg und deswegen finde ich das auch super smart, mit Themen anzufangen, die jetzt wirklich einen Bedarf haben. Ne? Und das ist tatsächlich die zu unterstützende Forschung. Das macht aus meiner Sicht alles ja extrem viel Sinn. Wie ist denn das, wenn du mit Leuten über dieses Thema sprichst? Kriegst du da immer gutes Feedback oder kommt jetzt gerade auch aus dem wissenschaftlich-medizinischen Bereich häufig eine lange Erklärung, warum das nicht funktionieren kann?
Nein, also per se finden Personen, mit denen ich darüber spreche, diese Technologie super und spannend. So. Natürlich gibt es auch treten Leute auch mit einer gewissen Skepsis uns gegenüber. Es kommt der Typ mit der komischen Frisur und erklärt, er kann irgendwie was drucken. So. Ich muss natürlich auch irgendwie so ein bisschen den Leuten immer unterfüttern, Beispiele zeigen und Daten zeigen. Also nicht, ich möchte, versuche verzweifelt nicht irgendwie in diesen Bereich zu kommen, dass ich overselle und faktisch mehr behaupte, als ich überhaupt kann. Und irgendwie dann in diesem Gartner-Hype-Cycle dann voll runterrutsche und einfach nur noch als der Typ gelte, der einfach viel behauptet hat und nichts geregelt kriegt. Das heißt, um das auch nochmal auf deine Frage von eben zurückzuführen, ich versuche da so einen Mittelweg zu finden, das alles gut zu beschreiben und nach vorne zu bringen, aber auch jetzt keine PR-Stunts zu fahren oder irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen mit hier, ich drucke lebendes Material, was implantiert wird. Nein. Per se immer positives Feedback uns gegenüber bis jetzt. Wenn wir das Ganze vernünftig mit Daten unterfüttern können, ja, dann sollte das alles, dann ist das bis jetzt noch kein Problem.
Ja, das finde ich auch spannend, weil ich glaube, dass das auch einfach sein muss, gerade in dem Bereich. Mhm. Und das ist natürlich super, weil ihr alle aus der Wissenschaft kommt und jetzt nicht mit der Vision gestartet seid und dann irgendwie ein Wissenschaftlerteam geheiert habt, aber eigentlich eher aus der Business-Ecke kommt und die Business-Opportunity als erstes gesehen habt. Wie ist denn das mit eurem Geschäftsmodell im Moment? Habt ihr Investoren gerne? Seid ihr öffentlich gefördert? Wie finanziert ihr
euch? Also wir haben, das Ganze hat 2015 angefangen mit einem Exist-für-Forschungstransfer und dann haben wir bis letztes Jahr habe ich alles gebootstrapped. Das war relativ hart, hat aber gut funktioniert und seit letztem Jahr haben wir eine kleine Seed-Finanzierung angenommen, damit wir das Team weiter wachsen lassen können. Und das hat bis jetzt gut funktioniert und so würde ich den Weg auch weitergehen, ehrlich gesagt.
Ja. Ohne groß viel Venture Capital. Warum?
Das Ding ist, dass in Deutschland dieser Markt für richtig heftiges Deep Tech Financing, was wir sind, noch nicht so da ist. Es entsteht jetzt langsam. Mhm. So, klar habe ich da auch einen Blick drauf. Und klar möchte ich auch mehr Gelder. Also ich wäre kein Startup, wenn ich nicht sagen würde, klar kann ich mir noch größere Investments vorstellen. Keine Frage. Aber was auch so ein bisschen noch wachsen muss, ist dieser Mut von deutschen VCs, auch auf so Deep Tech Themen zu gehen, abseits von E-Commerce oder SaaS Themen. Das Problem an der Sache ist, Deep Tech verbrennt auch eine Menge Geld und wenn du dir statt einem Deep Tech drei SaaS Startups leisten kannst, kann ich den Investor verstehen, dass er sagt, ich mache die drei SaaS Startups. Wobei natürlich die Deep Tech Sachen eigentlich die spannenderen Dinger sind und wenn du sie über die entsprechende Klippen kriegst, die größeren Erfolgsstories sind.
Genau. Und das ist auch etwas, was sich jetzt gerade überhaupt erst entwickelt. Also ich bin da total zuversichtlich, weil ich glaube, dass in Deutschland, oder nicht, ich glaube, ich weiß, dass in Deutschland extrem viel Innovation schlummert, dass wir aber die Herausforderung haben, das nicht so gut dann in den Markt zu kriegen, wie das zum Beispiel in den USA in der Vergangenheit war. Mhm. Ich bin da aber total optimistisch, dass jetzt durch die ganze Krise einfach so viel Potenzial frei wird, weil wir natürlich auch große Herausforderungen haben im Jobmarkt und so weiter. Ja. Und es werden viel mehr Leute die Option, vielleicht was auszugründen, wahrnehmen. Also da bin ich total optimistisch. Wie schätzt du denn jetzt so die nächsten paar Jahre ein? Also was müsst ihr schaffen, damit ihr diesen Markt auch in irgendeiner Form als einer der ernstzunehmenden Player dann besetzen könnt?
Mehr Traction zeigen. Also vieles geht Traction zeigen mit verschiedenen Partnern und die Produkte, die wir entwickeln, weiterentwickeln und ein größeres Portfolio entwickeln. Also wenn wir einfach zeigen, wie können wir diese ganzen Produkte in Umsätze übersetzen, dann erzeugt das viel Vertrauen auf eine Art und Weise und dass wir auch zeigen können, wir können mit dieser Technologie etwas Valides schaffen. Wir können Arzneimittelentwicklung beschleunigen, wir können Forschung beschleunigen, wir können damit hoffentlich irgendwann Menschenleben mal retten. Das ist etwas, was so in diesen Bereich Confidence Building weiter übergeht, sodass mehr Glauben entsteht. Teil 2 auf einer allgemeinen Ebene glaube ich sowieso, dass gerade in Deutschland erkannt wird, dass wir nicht weiter mit so einer Backstein-Schornstein-Romantik, mit diesem kohlerevierartigen Großindustriellen nicht mehr weiter vorangehen können. Das wird nicht mehr weiter funktionieren. Also Kohle und Stahl, was mal so eine Grundlage für deutsche Erfolgsstories war, das wird nicht mehr so wahnsinnig wichtig in diesem Jahrhundert werden. Da werden eher so Deep-Tech-Themen spannend sein. Wie gut kannst du Digitalisierung, wie gut kannst du neue Technologien nach vorne bringen? Das werden so die Sachen sein, können wir auch einen Tesla bauen? Können wir Quantencomputing so weit voranbringen, dass wir unsere eigenen globalen Player bauen können und nicht von Dritten abhängig werden? Das werden entscheidende Themen werden. Das Spannende ist, oder ich glaube, das Gute ist, dass der Bund, formuliere ich mal ganz allgemein, oder dass Deutschland erkannt hat, dass sie diese Themen fördern muss und dass auch wir. Ja. Siehe Rafael Laguna mit seinem Innovationssprung-Akademie. Das ist halt wahnsinnig wichtig, dass wir da weiter in diese Richtung gehen. Also im Moment tritt faktisch der Staat in die Rolle des Seed-Investors und pusht diese ganzen Themen, was super ist.
Ja, finde ich auch. Also ich bin da auch total hoffnungsvoll, dass das eher positiv sein wird, weil das jetzt einfach einen Wandel beschleunigt, genau. Der eh passiert und diese ganzen Themen schlummern. Und ich fand das einmal so interessant, das zitiere ich öfter, aber ich habe das tatsächlich von verschiedenen Seiten gehört, dass das größte Innovationshemmnis in Deutschland immer war in den letzten Jahren, dass wir einfach zu viel Geld hatten und dass es zu gut lief. das haben wirklich Leute auch aus der Politik so im Vier-Augen-Gespräch gesagt. Und die haben gesagt, es wird sich erst was tun, wenn wir wirklich richtig... Wenn wir Druck haben. Und das passiert ja jetzt gerade. Genau. Wenn wir Druck haben. Ja. Das passt gut zu deinem Thema, wenn wir Druck haben. Nee, und deswegen, ihr seid auf jeden Fall ein Startup, was es zu beobachten gilt. Und ich nehme jetzt mit, du suchst auch offene Forschungspartner, also die Leute, die wirklich so offen sind, auch experimentierfreudig sind und die ein bisschen Early Adopter sind. Das heißt, wenn solche potenziellen Forschungspartner unseren Podcast hören, dann können sie sich immer gerne bei dir melden.
Ja, sehr gerne, natürlich.
Ich fand das extrem interessant. Ich fand es total spannend, dass du einen kleinen Einblick gegeben hast. Und ja, das ist so eine Frage, die denke ich mir gerade aus, weil wir so wenig über dich persönlich jetzt gesprochen haben. Aber wenn du irgendwann mal gegen Ende deines Lebens auf dein Leben dann zurückblickst, was möchtest du dann erreicht haben?
Oh,
ist das zu eine pathetische Frage?
Nein, das ist, ich hoffe, dass ich, ich laviere ein bisschen, weil ich mich mit der Situation wenig auseinandersetze, wie möchte ich mal irgendwann, vorsichtig formuliert, sterben oder im Nachhinein auf mein Lebenswerk sagen. Das sind alles so Sachen, die... Ich sehe mich nicht das sind Sachen, die fragt man einen Dirigenten oder irgendwie einen wahnsinnig riesigen Konzernlenker oder so. Und in der Situation sehe ich mich gerade noch nicht. Das heißt, ich bin eigentlich froh, wenn ich meine Zeit sinnvoll umgesetzt habe und wenn ich alle die Ideen, die ich noch in meinem Kopf habe, vernünftig versucht habe umzusetzen. So, das ist schon etwas, so, dass mir Ruhe gibt, wenn ich sage, so die Sachen, die ich vorhabe, diesen Track, den ich vor mir habe, wenn ich den gehen kann und diese Sachen umsetzen kann, so, dann bin ich ein sehr glücklicher Mensch.
Ja, schön. Das ist ja fast zen-artig. Wo die Befriedigung quasi im Tun und im Flow des Tuns liegt. Was ja auch an sich ganz schön ist, weil ich glaube, für so ein Thema, oder nicht ich glaube, sondern ich weiß es aus eigener Erfahrung, für so ein Thema braucht man sehr viel Spaß an dem Weg und sehr viel Spaß an dem Tun, weil der Weg ist so lang, so holprig und immer länger, als man denkt, dass wenn man nur diese große Vision hat und ganz schnell zu diesem Ziel will, dass dann vermutlich bei so einem Thema das Aufgeben sehr viel schneller geht.
Wahrscheinlich.
Weil, ja, genau, weil du hast ja ein Thema, was wir jetzt sich in den nächsten 10, 20 Jahren...
Ja, das ist eher ein langfristiges Thema.
Ja, das ist eher langfristig. Genau, aber wir haben einen Ausblick geschafft und ich habe auch ein bisschen von dir verstanden, wie die Technologie funktioniert. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken und für dieses wahnsinnig inspirierende Gespräch und ja, ich wünsche dir natürlich total viel Erfolg in den nächsten 10, 20 Jahren, dass du diesen Bereich wirklich auch mit prägen kannst.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Ja, danke dir. We'll be right back.